Der Geschäftszweig Immobilie, der macht immer Sinn, wird immer Sinn machen, insbesondere wenn man Bitcoin integriert. Aber das Investieren in Immobilien auf der privaten Ebene ist für mich tot. Das heißt, wenn ich Bitcoin akzeptiere, dann muss ich es für das akzeptieren, was es ist. Und das ist eben nahezu perfektes Geld. Wir sind jetzt hier quasi, um Bitcoin zu generieren, nicht um irgendwie Fiat-Money zu machen.
Ja, herzlich willkommen zu einem neuen, sehr, sehr spannenden Interview heute mit Leon Vancum. Ich freue mich riesig, dass du hier bei uns bist. Du bist ja ein Early Bitcoiner, kann man sagen. Du hast 2015, wenn ich es richtig gesehen habe, eine Masterarbeit geschrieben über das Thema Bitcoin. Also du hast einen Master in Finanzökonomie, du bist philosophisch unterwegs, du hast ein sehr, sehr starkes Thema Bitcoin mit Immobilien, die du kombinierst. Ja, Leon, herzlich willkommen bei uns.
Ja, danke für die Einladung, vielen Dank. Es ist richtig, ich bin schon früh mit Bitcoin in Berührung gekommen, aber dieses Spielfeld von Bitcoin und Immobilien, das ist erst seit 4-5 Jahren so wirklich Interesse.
Erst so seit 4-5 Jahren. Sehr cool. Ja, aber es ist ein super interessantes Thema, weil du hast auch mal eine Aussage gebracht im Sinne von Bitcoin wird quasi die Immobilien ablösen, also in diese Richtung geht das, oder? Oder Bitcoin wird Immobilien als Wertspeicher, glaube ich, ablösen. So war, glaube ich, deine Aussage. Heißt das jetzt, dass wir ziemlich bald eine Immobilienkrise sehen, weil alle alles verkaufen und dann in Bitcoin gehen? Oder wie? Was ist genau die Aussage oder die Idee dahinter? Hol uns da mal ein bisschen ab.
Ja, die Krise sehen wir leider auch wahrscheinlich ohne dem. Aber erstmal vorweggenommen, natürlich weiß ich nicht, wie Bitcoin wirklich adaptiert wird, und das sind Analogien und Thesen, mit denen ich auch selber versuche, so konzeptuell mir Wege aufzuzeigen, mit dieser Technologie umzugehen. Aber im Grunde genommen, die Aussage hast du schon richtig beschrieben, Immobilien sind eben ein Wertspeicher, den wir nutzen, nicht weil wir damit Miete generieren können, also es ist nicht der Cashflow und der Nutzwert der Immobilien eben diesen hohen Wert gibt, sondern es ist die Nachfrage aufgrund der hohen Inflation. Menschen flüchten in seltene Güter, unter anderem eben Land und Immobilien, die dann mit der zunehmenden Inflation im Preis steigen. Und in der Vergangenheit, insbesondere seit 1913 mit der Gründung der Fed und der Zunahme der Inflationsraten, die damals noch so ja zwischen 3-4% waren, und 1971 mit der Abkopplung des Dollars von Gold, dann gingen die Inflationsraten dann eben dann stark in die Höhe. Und zu Covid, also zwischen 2020 und 2021, war die Inflationsrate, und ich rede jetzt gerade, wenn ich von Inflation spreche, rede ich jetzt nicht von Preisinflation, sondern ich rede von der Ausdehnung der Geldmenge, war die 25%. Und das ist ungefähr auch so die Prozentzahl des Zuwachses des Nominalwertes von Immobilien in den USA. Also die Immobilien haben sich ungefähr mit der Zunahme der Geldmenge im Preis entwickelt, sind also so eine Art Inflationshedge. Und da ist es, finde ich, offensichtlich, und das ist etwas, was ich in den letzten 10 Jahren gemerkt habe, insbesondere seit 2022, seitdem die Zinsen etwas hochgegangen sind, also Geld teurer geworden ist und weniger Liquidität zur Verfügung steht, die dann auch in Immobilien fließen kann. Da ist mir eben bewusst geworden, dass Bitcoin eben einfach ein überlegener Wertspeicher ist. Ich kann Bitcoin eben in Self-Custody halten. Das ist relativ günstig. Und wenn ich einen Internetanschluss habe, ist Bitcoin auch ja einfach relativ einfach zu kaufen, zu halten. Und es ist hochliquide. Und da gibt es jetzt eine ganze Menge an Dingen, über die wir sprechen können. Ich habe eine Sache, die ich vielleicht nur ansprechen möchte. Und dann sag du gerne was du am interessantesten findest. Aber was ich gerade in Deutschland und im deutschsprachigen Raum auch bemerke, ist dieser Übergang von der Babyboomer-Generation zu den Jüngeren, die jetzt Familienunternehmen übernehmen, die aber auch andere Jobs machen. Das Vererben von Immobilien ist extrem problematisch. Also ich habe sehr, sehr viele Fälle in Freundeskreisen, wo ein Elternteil stirbt und die Immobilie aufgrund dieser fehlenden Liquidität und dieser fehlenden Teilbarkeit dann verkauft werden muss, um Erbschaftssteuern zu bezahlen. Und das nimmt teilweise Familien wirklich ihre Lebensgrundlage. Die müssen dann ausziehen aus der Wohnung, wo sie aufgezogen sind. Und das zeigt dann auch schon diese sozioökonomischen Probleme auf, die eben mit dieser Funktion von Immobilien als Wertspeicher verbunden sind. Aber davon ganz abgesehen, rein von aus der auch Investorenperspektive, weil ich ja auch Projektentwickler bin und wir auch als Unternehmen investieren, nicht nur in Bitcoin mittlerweile hauptsächlich, aber eben auch in Unternehmen. Und als Investor ist mir einfach aufgefallen, die Rendite von Bitcoin ist unschlagbar.
Sehr schön. Ja, du hast schon mal das Feld geöffnet. Ich will aber noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen, auch zu deinen Anfangszeiten. Du hast 2015 die Arbeit geschrieben. Ich meine, 2015, da war der Markt noch gar nirgends. Also da bist du ja wahrscheinlich ein bisschen früher zum Thema gekommen, also zu Bitcoin, bevor du dann die Arbeit geschrieben hast. Aber vielleicht holst du uns da mal ein bisschen ab. Wie bist du zu diesem Thema überhaupt gekommen? Respektive, warum zur Hölle schreibst du 2015 über Bitcoin eine Masterarbeit? Wahrscheinlich hat der Prof dann auch so gedacht, hey, was kommst du zu hier mit was ums Eck? Aber hol uns da mal ein bisschen ab, wieso dein Einstieg war und wo du jetzt stehst, weil du sagst, dass du eben auch in Firmen investierst und so weiter. Wie schaut so ein bisschen dein Weg aus, dass die Leute besser verstehen, wo du genau jetzt bist, warum du dich auch mit diesem Immobilienthema beschäftigst, in Kombination mit Bitcoin?
Ja, sehr gerne. Also mein Weg zu Anfangs zu Bitcoin kam nicht über die Projektentwicklung oder das Investieren. Es ist zwar so, dass Investieren war schon immer eine Leidenschaft von mir. Also schon in meiner Jugend habe ich mich mit Benjamin Graham und Warren Buffett und diesen Value-Investoren insbesondere befasst und habe aber ein großes Interesse für die Musikindustrie gehabt. Und ich habe 2012 während meiner Uni-Zeit, ich habe Philosophie studiert und habe viel Konzerte organisiert, Konzerte von Künstlern. Und ich kannte also die Digitalisierung von physischen Dingen, die zur Verteilung von Informationen waren, sehr gut. Nämlich wie die MP3-Datei die CD abgelöst hat. Und ich kannte natürlich BitTorrent und LimeWire, also diese dezentralen Netzwerke, über die dann MP3-Dateien geteilt wurden. Und das war so ein bisschen der Zugang, den ich zu Bitcoin bekommen habe, weil ich hatte überlegt, ob ich in der Musikindustrie Karriere machen möchte. Ich war zu dem Zeitpunkt auch eine Zeit lang in Los Angeles bei einem Label, habe da ein Praktikum gemacht. Und da kam mir wirklich der Gedanke, das war so 2014, deswegen habe ich dann auch meine Masterarbeit geschrieben, wenn die MP3-Datei die CD-ROM abgelöst hat, dann wird Bitcoin ja Fiat-Geld ablösen. Und Bitcoin ist in mein Leben gekommen, 2 Jahre vorher, im Jahr 2012, weil ich bei einem Freund war und der hatte mit Bitcoin etwas gekauft. Und dann war ich bei einem unserer Konzerte und hatte so ein bisschen das Geschehen beobachtet. Und ich habe bei einigen der Konzerte beobachtet, wie Leute darüber geredet haben, dass sie Bitcoin nutzen, um im Internet Dinge zu kaufen. Und das habe ich aufgeschnappt. Und dann war Bitcoin also so im Unileben einfach Teil der Leben einiger Studenten. Die haben das nicht wirklich hinterfragt. Aber 2014, als ich in Los Angeles saß bei dem Musiklabel und ich mir überlegt habe, worin ich meinen Master machen möchte, da habe ich die Entscheidung getroffen, nicht eine Karriere in der Musikindustrie zu machen, sondern mich auf VWL zu konzentrieren und dann auch meine Abschlussarbeit über Bitcoin zu schreiben, weil mich halt einfach interessiert hat zu verstehen, wie dieses Bitcoin-Netzwerk funktioniert, weil LimeWire die Musikindustrie zerstört hatte. Und dann hatte ich 2015, bin ich dann nach Glasgow gegangen, an die Adam Smith Business School, habe dort meinen Master gemacht in Financial Economics mit der Abschlussarbeit eben über Bitcoin. Und wie du recht gesagt hast, die Uni hat das zuerst nicht zugelassen. Deswegen kann ich auch nur jeden Studenten und jede Studentin motivieren, wenn ihr das machen wollt, macht das so, dass ihr den Mehrwert eurer Arbeit der Universität oder eurem Professor mitteilt. Also guckt zum Beispiel mal in die Gegebenheiten der Uni. Was erlaubt die Uni? Was sind Themen, die ihr quasi aus der Sicht einer akademischen Institution untersuchen solltet? Und dann habe ich eben auch begründen können, warum Bitcoin kein Betrug ist, sondern eine monetäre Technologie, die ich untersuchen muss. Und dann hat die Universität meine Arbeit auch zugelassen. Es hat auch dann, habe glücklicherweise auch eine gute Note dafür bekommen. Und danach, weil Bitcoin aber, wie du beschrieben hast, da keine Industrie war. Also damals war Bitcoin ein Computernetzwerk. Andreas Antonopoulos hatte viel schon an auch Bildungskontent und Material im Internet veröffentlicht. Aber eigentlich war das eine Randerscheinung. Es gab einige Randgruppen, insbesondere anarchistische Gruppen, wo ich dann auch natürlich hingegangen bin, um über Bitcoin zu lernen. Aber es gab keine Industrie. Und dann bin ich in die Projektentwicklung gegangen. Und so haben wir uns heute getroffen. Ja.
Was heißt denn Projektentwicklung? Also was machst du konkret? Also dieses Immobilienprojekte, um das geht es schlussendlich, in Kombination mit Bitcoin.
Ja, also 2016 bin ich dann zurück nach Deutschland gegangen. Ich bin zurück nach Hamburg gegangen und bin ins Familienunternehmen gegangen und wir haben 2016 nach einer Insolvenz, die auch 10 Jahre gedauert hat, dann eine neue Firma gegründet und wir hatten natürlich Glück, 2016 waren die Zinsen so extrem niedrig, dass unser Geschäft ja ganz, ganz gut lief und unser Geschäft ist das folgende, wir sind eine klassische Projektentwicklung, Also es gibt einmal natürlich Immobilieninvestoren, die sich Geld leihen, dann schon fertiggestellte Immobilien kaufen, diese halten, verwalten und dann in der Zukunft weiterverkaufen. Dann bist du eigentlich so etwas wie ein Händler. Aber wir entwickeln die Immobilien. Also das heißt, wir finden Grundstücke, die unterentwickelt sind, oder wir finden Grundstücke außerhalb der Stadt in Gegenden, die noch erschlossen werden. Dann kaufen wir das Grundstück. Wir schaffen oftmals Baurecht. Dann führen wir die Projektentwicklung mit einer Partnerfirma aus, mit der Baufeld. Und dann verwalten wir auch das Projekt. Also wir machen quasi von Grundstückssuche, Schaffung von Baurecht, Projektentwicklung von Phase 1 bis 9 und dann auch das Asset Management. Das machen wir, decken wir sozusagen alles ab, sind also eine Immobilienfirma, die Projekte entwickelt und Projekte im Bestand hält. Und das war, was ich von 2016 bis 2020 gemacht habe. Also ganz klassisch, ich habe meinen Arbeitsalltag auf Baustellen verbracht. Ich habe in der Phase 1 bis 4, das ist die planende Phase, mit Architekten zusammengesessen. Ich habe in der Phase 4 bis 9, das ist die ausführende Bauphase, habe ich auf Baustellen mit Architekten verbracht. Ich habe unseren Partner in der Baufirma einige Jahre eben auch assistentisch begleitet. Ich habe Verwaltung gemacht und dann am Ende habe ich Renovierung gemacht, Neubau und Verkauf. Und in diesem ganzen Prozess habe ich nebenbei natürlich mich mit Bitcoin weiterhin beschäftigt, morgens immer auf den Preis geguckt, abends auf den Preis geguckt, habe meinen monatlichen Sparplan laufen gehabt und habe dann 2020 einfach in Frage gestellt, ob die Projektentwicklung, so wie ich sie kenne, noch Sinn macht, weil es jetzt eben Bitcoin gibt.
Ob die Projektentwicklung noch Sinn ergibt, weil es Bitcoin gibt. Okay. Spannende Aussage. Wie hast du das hinterfragt? Also wie bist du auf diese Idee gekommen? Ist ja nicht über Nacht so hier unter der Dusche oder irgendwo in einem Traum kam, ja, ich glaube, jetzt verwende ich irgendwie Bitcoin, um irgendwie was mit Immobilien zu machen. Gehe ich mal nicht davon aus.
Nein, also ich würde sogar sagen, die beiden Situationen, die du gerade beschrieben hast, das sind wahrscheinlich Situationen, wo mir solche Ideen kommen, wenn man mal zur Ruhe kommt. Zum Beispiel morgens, bevor ich dann, das ist ein gutes Beispiel, sagen wir, ich stehe um 6.30 Uhr auf, weil ich um 7 Uhr auf der Baustelle sein will. Und auf dem Weg zur Baustelle denke ich darüber nach, wie anstrengend es ist, jeden Morgen um 6 Uhr aufzustehen und 3 Baustellen zu leiten und wie viel das von einem abverlangt und so weiter und so fort. Und parallel gucke ich in mein Bitcoin-Wallet und der Preis von Bitcoin hat sich verzehnfacht in 4 Jahren, ohne dass ich was habe machen müssen. Und das hat mir zu denken gegeben. Und dann, was wirklich den Durchstoß sozusagen dieser Idee der Idealisierung der Projektentwicklung auch im Zuge der Möglichkeiten, die es ja bietet im Fiat-System, war 2021 im November, als die Zinsen hochgegangen sind und dann weniger Liquidität am Markt war, da ist mir wirklich bewusst geworden, das ist nicht so, dass die Immobilien, die wir bauen, im Wert gestiegen sind, sondern die Währung, in denen die Immobilien bemessen werden, die fällt eben mit der Zeit im Wert. Und dadurch sind Immobilien aufgrund dieses Hebeleffektes über die Verschuldung und auch der Steuerersparnisse, die es in einigen Ländern ja gibt, wenn man lange Immobilien hält, halt interessant. Aber sie sind nicht mehr interessant, wenn die Zinsen über 3% sind. Und das ist eigentlich nicht gut, weil historisch gesehen, die letzten 500 Jahre war der Zinssatz im Durchschnitt zwischen 10% und 15%. Das heißt, Zinsen bei 3% sind schon extrem niedrig. Und ein System, das selbst bei 3% Zinsen nicht mehr funktioniert, ist eigentlich ein System, das sehr, sehr krank ist. Und die Immobilien haben ja so gut funktioniert, weil sie innerhalb des Fiat-Systems ja als Inflationsschutz gedient haben. Ich glaube aber, dass dieses System eben ausgedient hat. Und Bitcoin ist ein neues System und dort kann man Werte speichern über Raum und Zeit in einer Art und Weise, die effektiver ist, effizienter und weniger negative Auswirkungen für das Privatleben auch hat, weil man sich ja auch überlegen muss als Unternehmer, was möchte ich erreichen? Und das ist ja auch eine Frage, was ist Wohlstand? Und immer mehr Stress und immer mehr Abhängigkeiten, die ich schaffe, weil ich dann von Dritten abhängig bin, von Zentralbanken, die die Zinsen setzen, von Mietern, die ausziehen, von Mietern, die die Wohnung zerstören, von Mietern, die nicht ausziehen wollen. Also es sind ja eine ganze Reihe an Problematiken, die mit dem Geschäft der Projektentwicklung verbunden sind. Und das ist auch okay so, weil auch auf einem theoretischen Bitcoin-Standard brauchen Menschen Wohnraum. Aber die Frage ist eben, wenn Bitcoin ein überlegener Wertspeicher ist, der ohne Steuervorteile und ohne diesen Hebeleffekt im Durchschnitt mehr Wert schafft, mehr Wohlstand schafft als die Immobilie, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Projektentwicklung seit 2009 nicht mehr das gleiche Geschäftsfeld ist als davor, weil Bitcoin eben als digitaler Wertspeicher Disruption für eine Industrie mit sich bringt, die von ihrer Funktion als Wertspeicher extrem profitiert hat.
Du hast jetzt so viele Dinge rausgehauen. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen finden, wo wir da entlang gehen, weil ich finde das mega, mega interessant, weil in der heutigen Zeit, es heißt ja, oder so in den Köpfen der Leute ist ja, du brauchst eine Immobilie. Also in unseren Köpfen ist ja, ich will eine Immobilie, ich will eine Wohnung, ich will ein Haus, ich bin vielleicht auch so aufgewachsen, meine Eltern, meine Großeltern, das hat man uns so mitgegeben, das ist so in den Köpfen der Leute drin, oder? So.
Ja.
Jeder will ein Eigenheim. Gefühlt. Ja. Jetzt sehe ich das zum Beispiel auch in der Schweiz, in Deutschland noch mal ein anderes Thema, jetzt mit der ganzen Politik und so weiter. Schwieriges Thema Immobilien, oder? Da gibt es hier Mietdeckelung und weiß ich was alles, können wir auch noch drüber sprechen. Auch ja. Wie ihr das Ganze überhaupt macht in diesem Umfeld, eben die Kombination mit Bitcoin, finde ich super, super interessant. Aber ich will zuerst noch mal so einen Schritt zurück. Ich meine, jeder oder gefühlt jeder will irgendwie eine Immobilie haben. Mhm. Wie gehst du mit diesem, weiß nicht, ist es eine Frustration vielleicht auch für dich, wenn du mit den Leuten sprichst, hey, das macht absolut keinen Sinn, weil, wie gesagt, das System ist krank, aber trotzdem schuften die Leute, beide arbeiten irgendwie 70, 80, 90, 100%, haben noch zwei Kinder, kratzen alles zusammen, können nicht mehr in Urlaub fahren, einfach um eine Immobilie zu finanzieren. Und du sagst jetzt, eigentlich ist eine Immobilie passé. Einfach als Wertspeicher könnt ihr vergessen, macht absolut keinen Sinn mehr. Wie gehst du mit diesem Frust vielleicht auch um?
Ja, also mittlerweile stört mich, du hast es gut beschrieben, weil das ist tatsächlich, kann sehr, sehr frustrierend sein. Also noch vor 4, 5 Jahren, als ich angefangen habe, meine Artikel zu veröffentlichen und angefangen darüber zu sprechen, kam mir sehr, sehr viel Wut entgegen und die Leute waren sehr, sehr emotionalisiert. Das hat viele Gründe. Ich meine, ich bin kein Psychologe, aber was ich für mich einfach verstanden habe, ich muss mich davon jetzt nicht so tangieren lassen und die Leute kommen schon auf den Trichter. Also mit der Zeit werden die Leute das schon verstehen, weil was wir ja machen, wir beschreiben ja einfach nur, was passiert. Man muss das ja erstmal gar nicht bewerten. Das ist ja auch eine persönliche Erfahrung gewesen. Ich habe einige Jahrzehnte eben in der Projektentwicklung als Kind, als Heranwachsender, als Jugendlicher und dann auch als Berufstätiger verbracht. Die letzten 10 Jahre habe ich mit Bitcoin und Immobilien verbracht. Und meine persönliche Erfahrung ist, das eine entwickelt sich im Wert so viel besser als das andere, dass ich den Vergleich aufmachen möchte, ist, eine Immobilie ist ein bisschen so wie ein Pferd. Ja, mit einer Immobilie konntest du halt im Fiat-System Werte speichern. Mit einem Pferd kannst du auch von Hamburg nach Berlin reiten. Aber ein Flugzeug, ein Auto oder ein Jet funktionieren wesentlich besser als Transportmittel. Und deswegen würde ich nie wieder mit einem Pferd nach Berlin reisen. Ich nehme den Zug. Und das ist die gleiche, ich finde, das ist eine gute Analogie, um zu beschreiben, wieso Bitcoin, Immobilien als Wertspeicher so überlegen sind. Aber es ist ja nicht unlogisch, dass Land an sich als Wertspeicher genutzt wird, weil historisch gesehen war ja auch Macht, politische Macht und Wohlstand an Land geknüpft. Also bis zur Industrialisierung waren in Deutschland die wohlhabendsten Leute der Landadel, der eben Land besessen hat. Und in Rom war es auch so, dass die Senatoren eine gewisse Menge an Land oder eine gewisse Menge an Land, das Ertrag bringt, halten mussten, damit sie Legionäre bezahlen müssen, damit eben im Falle eines Falles die Senatoren auf Legionäre zurückgreifen können, um das Reich eben zu verteidigen. Also Macht und politische Macht und Wohlstand waren schon immer mit Land verbunden, aber in der Industrialisierung hat sich das schon verändert. Da fing es dann eben an, dass die Industrie mehr Geld verdient hat, das Bürgertum wohlhabender wurde als der Landadel und dann haben auch natürlich die alten Monarchen, wenn man so möchte, auf Druck versucht, das alte System zu retten und das ist auch aus meiner Perspektive auch der Grund für den Ersten Weltkrieg gewesen. Also der Grund für den Ersten Weltkrieg war, dass die Eliten, die quasi an Bedeutung verloren haben, versucht haben, ein System, was nicht mehr am Leben zu halten war, am Leben zu halten über auch die Vermehrung der Geldmenge übrigens, so ist das Fiat-System ja auch entstanden, interessanterweise, und über so einen Spätimperialismus, der auch nicht mehr zeitnah war. Und was dann aber passiert ist, 1913 wurde die Federal Reserve gegründet und dann 1971 war eben dieser Nixon-Schock. Und wenn wir uns insbesondere angucken, wie sich Immobilien seit 1971 entwickelt haben, wo sie eben als Geld genutzt werden, weil man muss sich auch immer die Frage stellen, was ist Geld? Und wenn wir an Geld denken, dann denken wir an die Währung, die der Staat uns gibt, mit denen wir Dinge kaufen oder unsere Steuern bezahlen. Aber Geld an sich ist etwas, das ja natürlich vom Markt kommt. Und das beschreibt das gut, das nicht um seiner selbst willen gehalten wird, sondern weil man damit Werte speichern kann und Tauschhandel betreiben kann. Und Menschen akzeptieren Geld, weil sie wissen, dass es auch für Handel in der Zukunft benutzt werden kann. Also gutes Geld ist ein guter Wertspeicher und diese Wertspeicherfunktion lässt sich von dieser Tauschfunktion ableiten. Und das meiste Geld, was in der Welt existiert, existiert nicht in den Währungen, sondern es existiert in Gütern wie Immobilien, die eben seit 1971 als Wertspeicher genutzt werden, also eine monetäre Funktion eingenommen haben. Und das ist eine historische Abnormalität. Also es ist richtig, dass Macht und politische Macht und auch Wohlstand mit Land schon immer in Verbindung standen. Aber dieses Nutzen von Land und Immobilien als Geld ist eine Abnormalität und es ist auch eine Abnormalität, die hochproblematisch ist, weil wir in einem digitalisierten Finanzsystem leben, aber keinen digitalen Wertspeicher haben. Wir haben uns also als Menschheit sehr, sehr schnell weiterentwickelt und wir sind gedanklich nicht mitgekommen. So wirkt es zumindest für mich. Und Bitcoin löst jetzt quasi ein Problem, und zwar, dass wir uns schon digitalisiert haben, in einem digitalen Finanzsystem leben, aber eben keinen digitalen Wertspeicher haben. Und das löst die Immobilien dieser Funktion ab. Diese Funktion hat sie angenommen aufgrund einer historischen Anwendung quasi als Mittel, um Wohlstand zu generieren. Aber es ist auf einmal zu Geld geworden. Und diese Funktion, diese Geldfunktion ist eben eine Funktion, die Bitcoin sehr viel besser erfüllen kann, weil es eine monetäre Technologie ist, die ja dafür konzipiert wurde, Geld zu sein. Bitcoin ist teilbar, Bitcoin ist Information. Ich kann Bitcoin in 100 Millionen Satoshis aufteilen. Das kann ich mit Immobilien nicht. Die Immobilie ist immobil, wie der Name schon sagt. Und die dient deswegen einfach nicht gut als Geld.
Okay, jetzt hast du das gecheckt, so 2020, 2021, auch aufgrund deiner Arbeitstätigkeit und so weiter. Und dann, ich höre schon wieder die Leute oder ich sehe schon die Kommentare, oder ja, aber Immobilien, du hast es auch schon gesagt, ja, wir müssen überall ein Dach über dem Kopf haben, die Leute brauchen ja eigentlich ein Zuhause quasi.
Ja.
Also Immobilien braucht es, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber wenn ich dich jetzt so höre und ich jetzt ein bisschen ketzerisch bin, dann kann ich ja sagen, okay, warum machst du überhaupt noch was mit Immobilien, wenn der Bitcoin ja so viel besser ist, oder?
Ja.
Klar, jetzt kann man sagen, wie gesagt, ja, Immobilien braucht es trotzdem, ich kombiniere die beiden miteinander, das verstehe ich schon. Aber vielleicht holst du uns auch mal noch mit deinen Überlegungen ab bezüglich Rendite technisch, respektive, wir haben es ganz kurz angesprochen, in der Schweiz steigt alles brutal. Also wenn ich sehe, bei uns in der Gegend, wir sitzen hier 20 Minuten außerhalb von Zürich, am Zürcher See, ist eigentlich eine sehr teure Gegend hier, weil wir merken halt schon, viele ziehen in die Schweiz, auch aus Deutschland, Norwegen und so weiter, aus politischen Gründen auch, oder? Und das treibt natürlich auch hier die Preise hoch. Also wenn ich teilweise sehe, was hier verlangt wird, ist übel. Jetzt in Deutschland hast du die Mietdeckelung, das macht absolut irgendwie, also in gewissen Orten, oder, politische Einflussnahme auf die Immobilien. Mhm. Warum tust du dir das an? Kannst du uns da mal helfen? Was für ein Sinn steckt dahinter, sich noch mit Immobilien zu beschäftigen? Weil renditetechnisch, hast du gesagt, kommt sowieso nichts mehr rum dabei. Du hast nur Steine im Weg. Mhm. Warum nicht einfach, ich kaufe Bitcoin, that's it?
Ja, gute Frage. Sind auch Gedanken, die natürlich so durch meinen Kopf gehen. Und ich würde unterscheiden zwischen investieren und dann dem Geschäftsfeld der Immobilien, der Projektentwicklung, weil für das Individuum macht es keinen Sinn, Geld in Immobilien zu stecken. Da macht es mehr Sinn, in Bitcoin zu sparen, weil das Immobilien investieren ist ja eigentlich eine Form des Sparens. Also die Leute sagen immer, ich investiere in Immobilien, aber so für die meisten Privatleute sind das ist ja eigentlich eine Form des Sparens. Und die Form, und das ist mit Bitcoin einfacher. Du kannst in Bitcoin einfach dein Geld sparen. Du kannst für 1 Euro Bitcoin kaufen. Du wirst nicht ausgepreist. Bei Immobilien brauchst du erstmal ein Startkapital. Wahrscheinlich in Zürich kostet die durchschnittliche Immobilie, also eine Wohnung, wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, 1 Million Franken oder so. Das heißt, du brauchst schon 200.000, 300.000, damit du überhaupt eine Finanzierung bekommst. Und das ist bei Bitcoin eben leichter. Du kannst Bitcoin für 5 Euro jeden Tag kaufen, für 100 Euro jeden Monat, was auch immer du möchtest. Das ist also wesentlich flexibler in der Handhabe. Jetzt ist es aber so, vor 4, 5 Jahren, als mir die Gedanken in den Kopf kamen, da war schon mein Gedanke, okay, alles klar, nur noch Bitcoin und mit Immobilien möchte ich nichts mehr zu tun haben und ich habe das fast so ein bisschen abgelehnt. Aber dann habe ich angefangen, mich damit noch tiefer zu beschäftigen und dann habe ich gesagt, was ist denn, wenn jetzt Leute anfangen, Bitcoin zu sparen, was passiert dann mit Immobilien? Weil das ist ja schon so, dass die Immobilien als Kreditsicherheit für den weltweiten Wirtschaftskreislauf sehr, sehr wichtig sind. Also man hat ja in 2008 gesehen, wenn die Immobilien einmal stark im Wert fallen, dann kommen alle in Bredouille. Also Privatanleger, Pensionskassen, große institutionelle Anleger und Staaten, weil die Immobilien besitzen und sich gegen die Immobilien Geld leihen. Also die Immobilie zusammen mit Staatsanleihen, insbesondere die Staatsanleihen der USA, wo es natürlich auch weniger Nachfrage gibt von einigen Staaten wie beispielsweise China, dann wieder mehr Frage von Privatunternehmen wie Tether. Aber es ist schon noch so, dass die Staatsanleihen der USA und Immobilien sowas wie die Grundlage des weltweiten Wirtschaftssystems sind. Und wenn die jetzt zusammenbrechen, dann kommen wir in den dritten Weltkrieg. Das heißt, rein auf der persönlichen und intellektuellen Ebene liegt mir etwas daran, die Welt darüber aufzuklären, wie wichtig es ist, Bitcoin in die Projektentwicklung zu integrieren, damit wir nicht in diesen wirtschaftlichen Verfall kommen, der ja über die letzten 5000 Jahre immer wieder zu Krieg geführt hat. Und ich glaube eben, dass wir diesen Kreislauf mit Bitcoin durchbrechen können, weil Bitcoin kein schuldenbasiertes Geldsystem ist, weil Fiat ist nichts und das Fiat-System ist nichts Neues. Also es gibt schon über die Han-Dynastie. Die Han-Dynastie ist eine Nachfolgedynastie des mongolischen Reichs gewesen und Kublai Khan, das war der Enkelsohn von Genghis Khan, hat die gegründet und er hat Papiergeld herausgegeben und viel zu viel davon und dadurch ist das Reich auch in Bedrohung gekommen. Also schon seit Hunderten und Tausenden von Jahren gibt es Fiat. Mit Bitcoin können wir das erste Mal durchbrechen. Und deswegen ist es mir wichtig, Strategien aufzuzeigen, wie Projektentwickler, die ja wichtig sind für die Bereitstellung von Wohnraum für den Wirtschaftskreislauf, sich mit Bitcoin absichern können, neu definieren können, was das Geschäftsfeld ist, die Rendite erhöhen können. Weil in der Vergangenheit war es immer so, wenn eine große Krise kam, kam der Staat und hat gesagt, wir kommen jetzt und wir lösen die Krise. Wir wollen einmal mehr Geld haben von den Leuten, die ja die Krise gut überwunden haben. Das sind ja eigentlich genau die Leute, die man nicht dafür bestrafen möchte, dass sie rational gehandelt haben. Also seit 1929, seitdem wir eigentlich durch Fiat getriebene Spekulationsblasen haben, weil die Fed wurde 1913 gegründet. Von 1913 bis 1929, dem großen Börsencrash in der USA, hat der Dollar 70% an Wert verloren. Das heißt, diese Spekulationsblasen, die damals entstanden sind, sind nicht entstanden, weil es keinen Goldstandard gab. Sind nicht entstanden, weil es einen Goldstandard gab. Die sind entstanden, weil der Fiat-Standard angefangen hat, zur Geldvermehrung zu führen und Menschen dann angefangen haben, Geld, das sie quasi ohne Arbeit erhalten haben, schlecht zu investieren. Und das wird wieder passieren. Also 2008 war im Grunde genommen nur das Intro zu dem, was der Welt bevorsteht. Du hast mir auch am Anfang gefragt, Leon, sind wir kurz vor einer Krise? Ja, wir sind mitten in der Krise und die Krise wird noch viel, viel schlimmer werden. Also die Leute werden sich noch darüber wundern, wie stark die Wirtschaftskrise werden wird und auch die kriegerischen Auseinandersetzungen im Globus. Und dann ist einfach die Frage, wie kann man dem entgegenwirken? Und als Österreicher, also als jemand, der Anhänger ist der österreichischen Schule, bin ich eben ein Verfechter von Freiheit und glaube daran, dass Lösungsansätze immer aus dem privatwirtschaftlichen Raum kommen sollen. Und deswegen will ich meine Ansätze anbieten für die Leute. Aber auf der persönlichen Ebene ist es natürlich schon so, dass ich mich stark auf Bitcoin konzentriere. Und die Projektentwicklung, die wir machen, haben auch eine gewisse Größe. Also wir haben ungefähr 670 Wohnungen gebaut in den letzten 8 Jahren und wir bauen noch 500. Das heißt, wir haben eine gewisse Größe als Unternehmen und da hört man nicht einfach auf, sondern dieses Unternehmen führt man dann eben auf eine Art und Weise oder leistet einen Beitrag zu der Führung, die dazu führt, dass das Unternehmen an sich als Unternehmung erfolgreich ist. Und da ist eben dann Bitcoin, können wir gerne im Detail auch drüber sprechen, extrem wichtig.
Also heißt so zusammengefasst mal so als erstes Zwischenfazit, du siehst halt einfach das kranke Fiat-Geldsystem, wo die Immobilien ein extrem wichtiger Pfeiler sind. bezüglich Kreditvergabe als Sicherheit hinterlegt werden und so weiter. Aber dass dieser Pfeiler immer mehr ins Wanken kommt, sozusagen, auch ein Problem wird. Mhm. Wie gesagt, Politik greift ein, kriegerische Ereignisse, die hier irgendwie dann reinspielen, wenn du Immobilien besitzt, auch was das alles dann bedeutet. Aber wir brauchen Immobilien, das ist hier so ein Clash, der kommt. Und dass eigentlich die Leute aufgrund des kranken Fiat-Geldsystems, weil halt immer mehr Geld gedruckt wird, Kaufkraft sinkt und so weiter, die Leute gesagt haben, okay, ich kaufe mir einfach Immobilien, weil ich habe gesehen, in den letzten Jahren, Immobilien sind immer teurer geworden, respektive mein Vermögen wurde größer. Das ist aber nur der Grund, warum die gestiegen sind, eigentlich, weil das Fiat-Geldsystem hat immer mehr Geld auf dem Markt ist, Inflation hochgeht, entsprechend die Assetpreise nach oben gehen und die Profiteure sind die, die Immobilien besitzen am Schluss. So, ein bisschen vereinfacht zusammengefasst. Würdest du das so mal ganz kurz unterschreiben? So,
ja.
Plus, minus.
Ja.
Okay. Jetzt, wir holen uns doch mal ab, wie ist es Zukunftsmusik? Logischerweise nicht, aber trotzdem, wie siehst du, also ist das noch Zukunftsmusik aus deiner Sicht? Ihr nutzt das schon, Bitcoin mit Immobilien. Hol uns da mal ab, wie macht ihr das? Wie spielen die zwei zusammen oder wie schaut dein optimales Szenario aus, wie es eigentlich in Zukunft weitergehen müsste, um diese, aus deiner Sicht, zwei wichtigen Pfeiler, Immobilien und Bitcoin, zu kombinieren? Was ist euer Ansatz? Wie muss die ideale Welt ausschauen?
Ja, also ich habe natürlich nicht die Glaskugel, aber ich kann dir sagen, wie wir es gemacht haben, was gut geklappt hat und was ich auch sinnvoll finde, weil die Dynamik, die du gerade beschreibst, das mit der zunehmenden Geldmenge Immobilien an Wert gewinnt, das kann man ja auch oft über Bitcoin sagen. Der Unterschied ist aber, Immobilien sind relativ knapp, weil durch mehr Baurecht oder die Erschließung von neuem Bauland kann mehr gebaut werden, aber Bitcoin ist absolut knapp. Es gibt nur 21 Millionen Bitcoin und deswegen steigt Bitcoin mit der zunehmenden Vermehrung der Fiat-Geldmenge noch stärker als Immobilien. Aber Bitcoin, dadurch, dass es eben so knapp ist, steigt auch über die technologischen Fortschritte. Das tun Immobilien nämlich nicht. Also Bitcoin ist Profiteur von Innovation und technischem Fortschritt, weil die Produktivitätssteigerung in Bitcoin gespeichert werden. Das heißt, selbst wenn es kein Fiat-System mehr geben würde, würde Bitcoin auch im Wert steigen über die Zeit. Das ist wichtig zu verstehen. Also die Immobilien steigen nur im Wert wegen der Inflation im Fiat-System. Bitcoin steigt auch im Wert wegen der Inflation im Fiat-System, aber es steigt auch im Wert, würde es die Inflation nicht geben. Also Bitcoin würde quasi in seiner Kaufkraft auch steigen, wenn wir einfach uns als Menschheit technologisch weiterentwickeln, produktiver sind und diese Produktivität in Bitcoin speichern. Und wenn man das verstanden hat, dann ist das größte Problem für uns Immobilieninvestoren, dass das monetäre Premium, also das Geld, das in Immobilien steckt, nicht weil sie eben einen Nutzen haben, sondern weil sie als Wertspeicher genutzt werden, dass das in Bitcoin abfließt, weil Bitcoin der bessere Wertspeicher ist. Und deswegen finde ich es sinnvoll, Bitcoin direkt mit in eine Kapitalstruktur zu integrieren, weil Immobilien sind Kapitalstrukturen. Dort gibt es verschiedene Interessensgruppen, die Bank, die das Geld gibt, der Projektentwickler, der das Geld nimmt, vielleicht noch ein Investor, der noch etwas Kapital mit reinschießt, dann gibt es Architekten und irgendwann gibt es Mieter und es gibt auch Leute, die die Immobilie verwalten. Und all diese Personen haben ein Interesse daran, dass das Geld, was in Immobilien steckt, dort nicht rausfließt. Und deswegen macht es Sinn, wenn man zum Beispiel, das ist das Beispiel, was ich immer bringe, das gilt übrigens auch für Leute, die sich ein Eigenheim leisten. In Zukunft, wenn ihr sozusagen Geld aufnehmt, um eine Immobilie zu kaufen oder eine Immobilie zu entwickeln, nicht, dass jede Bank das jetzt macht, ne? Also die Banken verstehen das natürlich nicht. Das ist Zukunftsmusik, ich arbeite daran, aber ich möchte das trotzdem ansprechen, weil es so extrem wichtig ist und es auch Unternehmen gibt, die gerade in Amerika gegründet werden, nur um diese Finanzprodukte anzubieten. Und dieses Finanzprodukt ist das folgende. Du brauchst 1 Million Franken für die Projektentwicklung, du nimmst aber 100.000 extra. Diese 100.000 werden direkt in Bitcoin investiert, in Bitcoin gesteckt und diese Bitcoin werden dann auf der Bilanz des Unternehmens gehalten, die die Projektentwicklung ausführt. Wenn die Projektentwicklung, das dauert ja 3 bis 5 Jahre vom Spatenstich bis zur vollen Vermietung, wenn die Projektentwicklung fertig ist, ist Bitcoin durch einen Halbierungszyklus gegangen. Das bedeutet, weniger neue Bitcoin kommen auf den Markt und der Preis steigt. Das heißt, die Bilanz dieser Projektentwicklung hat sich schon verbessert, bevor man vermietet hat. Und so nimmt man Risiko aus der Bauphase raus. Die Bauphase bei Immobilien ist ja sehr von Risiko getrieben. Die Zinsen können sich verändern, die Mieten können sich verändern, also da gibt es sehr, sehr viel Risiko. Und das Hinzuziehen von Bitcoin als Wertspeicher in die Bauphase nimmt Risiko aus der Bauphase. Die Bauphase ist meiner Kenntnis nach die stressigste Phase, nicht nur für diejenigen, die bauen, auch für die Architekten, die über die Zeit mit zunehmenden Baukosten aufgrund der Inflation auch weniger Visionen wirklich dann auch in die Realität umsetzen können. Das ist auch extrem frustrierend, wenn ich mit Architekten spreche, die aufgrund der steigenden Baukosten ihre Vision nicht umsetzen können. Auch ein Grund dafür, warum die Immobilien heute so aussehen, wie sie aussehen. Wenn die Immobilie dann voll vermietet ist, kommt der nächste Zyklus. Da würde ich einmal anfangen, Mieteinnahmen in Bitcoin zu speichern und Instandhaltungsreserven aufzubauen. Das kann man ja auch mit Immobilien machen, die man schon im Besitz oder in der Verwaltung hält. Dass man zum Beispiel sagt, also so eine Faustregel ist, dass man so 20% der Mieteinnahmen zur Seite legt für schlechte Zeiten. Und Rohrbruch kann ja immer was passieren. Davon braucht man meistens nicht mehr als die Hälfte über 4-5 Jahre. Also haben wir uns entschlossen, dass man 10% der Mieteinnahmen in Bitcoin steckt. Und das über 5 Jahre bringt auch nochmal eine sehr, sehr, sehr gute Rendite für die Instandhaltungsreserven. Und dann der nächste Zyklus einer Immobilie ist nach Fertigstellung, nach Vollvermietung und nach 4-5 Jahren, wo man Mieteinnahmen generiert hat und auch dann getilgt hat, also das Geld, was man aufgenommen hat für den Bau der Immobilie, etwas zurückgezahlt hat, dann refinanzieren Leute oft Immobilien. Und dann kann man sich sagen, okay, ich refinanziere die Immobilie, aber anstatt jetzt in eine neue Immobilie zu investieren, kaufe ich mir Bitcoin. Das heißt, ich wachse nicht darüber, dass ich mich immer stärker ins Risiko begebe, weil jede neue Projektentwicklung birgt viel Risiko und Bitcoin in Selbstverwahrung birgt weniger Risiko. Das heißt, die Projektentwicklung ist ein Geschäftsfeld, das genutzt wird, um Bitcoin zu generieren. Und wenn man einmal verstanden hat, dass Bitcoin besseres Geld ist, sollte man mit jedem Geschäft Bitcoin generieren und nicht Fiat-Geld. Und so habe ich also quasi diese Strukturen bei uns langsam integriert über die verschiedenen Bauphasen, dass Bitcoin integriert werden kann, man etwas Risiko rausnimmt. Aber Teil der Strategie ist es natürlich auch zu sagen, wenn ich jetzt Projektentwickler bin, der mehrere Immobilien besitzt, dass ich nur noch die behalte, die sich wirklich lohnen und einige, die steuerfrei veräußert werden können, auch veräußere, um Bitcoin zu kaufen, damit ich meine Bilanz erstmal sozusagen mit Bitcoin als Anker strukturiere.
Wenn ich jetzt so ein bisschen Devil's Advocate spielen würde, dann höre ich die Leute, die sagen, ja, aber das funktioniert ja nur, wenn Bitcoin wirklich wertvoller wird. Oder da kommen jetzt all die Argumente, die du alle kennst.
Ja.
Wie bist du dazu mal vorgegangen? Ich gehe mal davon aus, dass in dem Unternehmen auch viel Gegenwind kommt bezüglich diesem Thema. Genau, halt, weil ja, Bitcoin, ja, Spielgeld, Casino hier geht auf Null und so weiter und so fort. Und all die Argumente, die wir seit ewig hören. Was macht dich so sicher, dass das wirklich so funktioniert? Dass Bitcoin wirklich diesen Wertspeicher erhalten wird? Was sagst du einer Person, wenn ich jetzt das wäre? Hey Leon, schöne Idee, aber forget it. Machen wir nicht, weil, wie gesagt, geht alles auf null Casino-System hier. Das ist ja die Meinung der meisten Leute da draußen, also der breiten Masse. Mhm. Wenn jetzt dieses Konzept an jemanden pitcht, er sagt, spinnst du? Bitcoin, so der Quatsch. Wie gehst du davor? Wie hast du. Was sagst du einer solchen Person?
Ja, also ich bin kein Finanzberater und meine Gedanken, die ich teile, sind keine Kaufempfehlungen, sondern das sind quasi Gedankenprozesse, die ich durchlaufe und damit kann jeder machen, was er möchte. Das möchte ich nur einmal vorwegnehmen. Dann, man muss einfach verstehen, wie Bitcoin funktioniert und was Bitcoin ist. Und Geld an sich, gutes Geld, sollte knapp sein, weil wieso sollte ich, wenn ich dazu nicht gezwungen werde oder in der Schule indoktriniert werde, wieso sollte ich Geld, zum Beispiel Papiergeld, akzeptieren, das keinen Wert hat? Also die Menschen leben in einer Illusion und diese Illusion ist, Geld hat Wert, weil andere es im Tauschhandel akzeptieren, weil sie dazu gezwungen werden, weil sie sonst ins Gefängnis kommen. Aber das ist nicht, was Geld ist. Und da hat mir persönlich einfach, das ist jetzt eine sehr lange Antwort zu deiner Frage, weil ich kann keine kurze Antwort geben. Jeder muss selber zu dieser Erkenntnis kommen. Aber ich habe mich einfach stark mit der österreichischen Schule beschäftigt und die sagen halt einfach, und das macht doch Sinn, immer Dinge nach Prinzipien beurteilen. Wenn das Prinzip ist, gutes Geld muss knapp sein, Bitcoin ist knapp, Fiat-Geld ist nicht knapp, dann ist Fiat-Geld erstmal kein gutes Geld und Bitcoin ist gutes Geld. So, das ist erstmal die Erkenntnis Nummer eins, die ja kommen muss. Und wenn Bitcoin gutes Geld ist und wenn man das quasi akzeptiert, dann ist Bitcoin gutes Geld, weil es knapper ist als alles andere und weil es für den Tauschhandel benutzt werden kann und weil es als Rechnungseinheit dient. Und wenn man das quasi einmal verstanden hat, dann würde ich immer die Gegenfrage stellen. Ich stelle immer die Gegenfrage zu der Person. Ich frage immer, wieso benutzt du denn Fiat-Geld? Also man kann da einfach die Fragen immer ganz gut zurückspielen, weil man spiegelt die Leute eigentlich nur. Die Leute drücken, das habe ich so erkannt, eigentlich ihre eigenen Ängste aus, die sie einfach verbalisieren. Oftmals sind das gar keine eigenen Gedanken. Manchmal sind das Dinge, die sie in den Nachrichten gehört haben, die sie in der Schule aufgeschnappt haben, was auch immer. Und ich spiele den Ball dann einfach immer zurück und sage, erklär du mir doch mal, warum jetzt zum Beispiel Fiat-Geld besseres Geld als Bitcoin ist. Oder erklär du mir doch mal, warum die Menschen in Syrien oder in Gaza in Immobilien sparen sollen und nicht in Bitcoin. Also die Argumente quasi, die gegen Bitcoin gebracht werden, spiele ich dann einfach immer so ein bisschen zurück und versuche den Menschen eigentlich nur aufzuzeigen, dass das, was ich sage, ja auch gar nicht bewertend ist. Ich versuche ja auch niemanden zu kritisieren, sondern ich versuche einfach technologische Entwicklung mir anzugucken und basierend darauf dann eben Entscheidungen zu treffen. Und Bitcoin, und das ist, glaube ich, wenn man das quasi nicht verstanden hat, hat man, glaube ich, auch Schwierigkeiten, Bitcoin in die realen Geschäftsprozesse zu integrieren, weil Bitcoin als Geld nur Sinn macht, wenn es im Wert steigt. Wenn Bitcoin nicht im Wert steigt, dann macht es als Technologie quasi keinen Sinn. Das heißt, wenn ich Bitcoin akzeptiere, dann muss ich es für das akzeptieren, was es ist. Und das ist eben nahezu perfektes Geld.
Vielleicht ist es einfacher, wenn du uns mal ein Insight gibst. Vielleicht hast du ein Beispiel, das du nennen kannst. Also vielleicht hast du eine Immobilie, wo du jetzt vielleicht ein paar Zahlen direkt im Kopf hast, wo du sagen kannst, hey, wir haben das jetzt vor 3, 4, 5 Jahren, 2 Jahren umgesetzt. Da sind wir gestartet. Da sind wir jetzt. Hast du da so ein ganz einfaches, banales Beispiel?
Ja, gerne. Ich muss mal überlegen, jetzt Mieteinnahmen, dass ich die Zahlen noch korrekt in meinem Kopf habe. Ich habe einen Vortrag gehalten, das ist einige Monate her in Kanada, der ist auf Englisch und da zeige ich das übrigens. Also die Instandhaltungsreserven, die wir aufgebaut haben für eine Immobilie. Und ich versuche es einmal aus dem Kopf wiederzugeben. Also die Immobilie hat ungefähr so 750.000 Mieteinnahmen im Jahr. Und wir haben davon ungefähr 10%, also etwas mehr, 79.000 in Bitcoin gesteckt bei $20.000. Das hat sich also heute verfünffacht. Das heißt, 10% der Mieteinnahmen, die wir im Jahr 2021 in Bitcoin gesteckt haben, sind 4 Jahre später so viel wert, ungefähr so viel wert, also etwas weniger, zwischen 500.000 und 600.000, kommt darauf an, wo der Bitcoin-Preis gerade ist. Also 80-90%. Einfach nur, weil wir Bitcoin gehalten haben. Und ich glaube, was auch hilft, den Wertzuwachs von Bitcoin aus der Perspektive eines Immobilieninvestors zu beschreiben, ist, Immobilien generieren Cashflow. Das ist ja Einkommen. Aber buchhalterisch, seit dem 31.12.2024, ist der Wertzuwachs von Bitcoin auf der Bilanz auch als Einkommen zu generieren. Das heißt, der Wertzuwachs von Bitcoin, der ja im Jahr im Durchschnitt 50% ist, schlägt das Einkommen, das über den Cashflow einer Immobilie generiert werden kann. Und das ist auch der Grund, warum Unternehmen wie MicroStrategy die öffentlich gelistet sind, eben Bitcoin als Kreditsicherheit so gut nutzen können, weil Strategy hatte im letzten Quartal, im zweiten Quartal über 10 Milliarden an Einkommen, weil die Bitcoin, die sie auf der Bilanz halten, im Wert gestiegen sind. Das heißt, das Steigen von Bitcoin im Wert ist buchhalterisch so zu beurteilen wie das Einkommen einer Immobilie. Und jetzt könnt ihr mal historisch euch die letzten 15 Jahre angucken und jede Immobilie, die ihr so haltet oder mit der ihr euch beschäftigt und vergleichen, was generiert mehr Einkommen? Bitcoin. Und das zeigt so ein bisschen, es wirft natürlich die Frage auf, die hast du ja auch schon gestellt, wieso nicht die Immobilie dann verkaufen und damit Bitcoin kaufen? Ne? Aber als wie wir uns in einem Bitcoin-Standard bewegen, muss man ja als Individuum auch und als Investor so ein bisschen definieren, was mache ich? Klar, ich kann nur Bitcoin halten, das kann ich auch machen. Aber wenn ich etwas tue, weil ich Spaß dran habe oder weil es mich irgendwie motiviert, die Gesellschaft mitzugestalten, dann ist die Projektentwicklung ein interessantes Feld und da kann die Integration von Bitcoin unterstützen.
Ich will nur ganz kurz dieses Thema, was du gesagt hast, wegen buchhalterisch. Nur, dass wir das, dass die Leute das da draußen nicht falsch verstehen. Es kommt wieder darauf an, was du machst, ob du Privatperson bist in Deutschland, Schweiz oder Österreich, wie du investierst und so weiter. Also es ist nicht fix, jeder, der Bitcoin kauft, ist es ein Einkommen, einfach, dass das steuertechnisch festgehalten wird.
Ja, also das genau. Ist meine Schwierung. Für aktiendotierte Unternehmen und für Unternehmen ist das oft der Bilanz so zu beurteilen.
Genau. Einfach, dass wir das kurz geklärt haben hier. So, aber wenn ich das ein bisschen die Mieteinnahmen, die kommen von den Objekten, jeden Monat kommt das rein. Mhm. Kauft ihr dann schlussendlich einfach blind quasi à la Dollar-Cost-Averaging jeden Monat 10% aus den Mieteinnahmen, scheißegal, wo der Preis steht? Oder wie geht ihr an dieses Thema ran?
Ja, richtig. Also ich mache mir darüber gar keine Gedanken. Ich würde vielleicht, wenn du möchtest, kann ich am Ende auch noch ein bisschen teilen, wie ich Bitcoin an sich handhabe. Weil wenn ich sage, Bitcoin ist eine digitale Immobilie, dann meine ich damit auch, wie ich Bitcoin quasi handhabe an sich, unabhängig in Kombination mit Immobilien, weil das macht, glaube ich, für Investoren, die keine Immobilien besitzen, auch Sinn.
Nehmen wir das kurz mit, weil da können wir das mitnehmen, wenn du es direkt ansprichst, und dann würde ich gerne mal auf zwei konkrete Fälle eingehen, also sagen, wenn man eine Immobilie hat oder nicht. Aber nimm das Thema mal mit, wenn du es direkt ansprichst, ich glaube, dann passt das.
Gerne, weil wenn ich sage, Bitcoin ist eine digitale Immobilie, dann meine ich ja, was ist eine Immobilie in unserem Wirtschaftssystem? Wenn man versteht, die Immobilie ist nicht so wertvoll aufgrund ihres Nutzwerts, sondern weil sie als Wertspeicher genutzt wird. Und dann, Wertspeicher dienen ja auch als Sicherheit, um sich Geld zu leihen. Und in einem inflationären System dienen seltene Sicherheiten dazu, sich inflationäres Geld zu leihen, um knappe Güter wie Immobilien zu kaufen, dann mit dem Einkommen die Schulden zurückzuzahlen. So, das ist quasi die Art und Weise, wie Projektentwickler zu Geld kommen. Wenn man möchte, kann man einfach Bitcoin halten, ist einfacher zugänglich als eine Immobilie. Man kann ausrechnen, Bitcoin fällt im Preis bis zu ungefähr 86-90%. Also kann ich mir Geld gegen meine Bitcoin leihen, sodass ich entweder so einen Crash aushalte oder genug Bitcoin noch in Selbstverwahrung halte, um nachzuschießen, leih mir Geld gegen meine Bitcoin, meine Bitcoin steigen im Wert, somit sinken die Schulden im Verhältnis und die Schulden, also das Zurückzahlen der Schulden, mache ich auch über die Verschuldung. Weil die Mieteinnahmen, wenn wir jetzt mal noch philosophischen Schritt weitergehen, die ich bekomme, das ist ja auch Schuldgeld, also Fiat-Geld ist ja Schuldgeld. Und also das, was Immobilieninvestoren mit Immobilien die letzten 50 Jahre gemacht haben, wie sie Vermögen geschaffen haben, das kann heute jeder machen mit Bitcoin, indem man sich Bitcoin kauft, sich gegen Bitcoin Geld leiht und mehr Bitcoin kauft. Das ist also quasi dieses Spiel und das Nutzen von Bitcoin als Sicherheit. Und damit kann man die spekulative Attacke auf das Fiat-System eben auch auf der individuellen Ebene ausführen und man braucht gar keine Immobilien. Wenn man aber jetzt zum Beispiel sagt, mir geht's gar nicht darum, die höchste Rendite zu erzielen, sondern ich arbeite in einem Immobilienunternehmen, das eine gewisse Größe hat, und nur über diesen Skalierungseffekt kann man auch wirtschaftlich sinnvoll arbeiten, dann würde ich eben Bitcoin integrieren und würde nicht auf den Preis achten und würde das so machen, wie du es beschrieben hast. Sobald man Bitcoin kaufen möchte, sobald man Geld hat, einfach Bitcoin kaufen. Weil wenn man Bitcoin auch, glaube ich, so für sich einmal nutzt, ist es total egal, was der Preis von Bitcoin in Fiat Money ist. Ist es wichtiger, sich Gedanken darum zu machen, wie ich mehr Bitcoin kaufen kann. Das heißt, ich will keine Gedanken daran verschwenden, zu welchem Preis ich Bitcoin kaufe, sondern das ist für mich nur eine Art Amtshandlung, als Unternehmer das Geld in Bitcoin zu stecken. Und was der Tauschkurs in dem Moment ist, ist quasi ja außerhalb meines Ermessens. Und dann bewege ich mich weiter und gucke, okay, wie kann ich jetzt mehr Bitcoin kaufen? Das finde ich halt sinnvoller.
Das heißt, im Alltag privat bei dir bist du effektiv so unterwegs, dass du Bitcoin beleihst und was auch immer du mit dem Geld machst, so bist du wirklich unterwegs auch.
Das ist also Bitcoin, das ist eigentlich die Grundthese von mir sozusagen, wo ich sage, Bitcoin ist eine digitale Immobilie. Das ist die Grundthese. Da gibt es aber jetzt viele Nuancen und Diskussionen, weil zum einen, wie machst du das? Also zum Beispiel das ist es ja sehr, sehr wichtig, deine Schlüssel nicht abzugeben, also dass deine Bitcoin nicht in der Insolvenzmasse landen eines Drittanbieters. Und du kannst zum Beispiel auch sagen, ich möchte nicht Geld bekommen, was neu geschaffen wurde, weil damit befeuerst du ja das Fiat-System. Du kannst dir aber auch Geld bei anderen Bitcoinern leihen, zum Beispiel über Debify oder über andere Produkte, dass du sagst, ich habe hier einen Bitcoin-Bestand, den möchte ich nicht verkaufen, aber ich möchte mir mehr Bitcoin kaufen oder ich möchte mir zum Beispiel das Eigenkapital dann für eine Immobilie leisten. Also Bitcoin ist auch der beste Weg, um zum Eigenheim zu kommen. Dann nimmt man seine Bitcoin, nimmt ein Setup, wo man zum Beispiel die Schlüssel behält oder wo die Bitcoin nicht in der Insolvenzmasse sind, der Bank, die einem den Kredit dann gibt. Und mit dem Kredit hat man dann das Eigenkapital, um die Wohnung zu kaufen. Oder man kauft sich eben mehr Bitcoin und befeuert nicht zwangsläufig das Fiat-System oder den Cantillon-Effekt, der ja auch vielen Bitcoinern bekannt ist, der einfach nur beschreibt, dass wenn Geld in die Wirtschaft kommt, Fiat-Geld, einmal die, die am nächsten dran sitzen, davon profitieren und zweitens das Ersparte von allen anderen entwertet wird. Wenn man daran nicht teilhaben möchte, kann man auch sagen, ich leihe mir Geld von anderen Bitcoinern. Und es gibt viele Bitcoiner, die auf Cash-Beträgen sitzen, vielleicht für ein halbes Jahr, das nicht auf der Bank geben wollen und das nicht investieren wollen. Und dann geben die das anderen Bitcoinern, die geben denen 10% und kaufen dafür Bitcoin. Also das ist eben diese Dynamik von Bitcoin als Kreditsicherheit. Und das ist eigentlich das, was ich meine, wenn ich sage, Bitcoin ist eine digitale Immobilie.
Ja, verstehe. Ich meine, es ist ja ein Riesentrend geworden, in den letzten anderthalb, zwei Jahren, dieses Beleihen von Bitcoin. Da sehe ich auch schon wieder Leute, die es vollkommen übertrieben, oder? Dass du irgend so ein Low-to-Value-Verhältnis hast von irgendwie 50 oder 60 und dann kleine Crash sind deine Bitcoin auch wieder weg, oder? Also das heißt, man muss ja natürlich auch genau gleich, wie bei einer Immobilie auch, ich meine, die kannst du ja nicht einfach beleihen bis zum vollen Anschlag, sondern da gibt es gewisse Risikomanagement-Themen, die man natürlich im Griff haben muss, oder?
Das ist sehr wichtig. Und wir sind auch, ich möchte es nur einmal sagen, wir sind am Ende des Bullenmarkts tendenziell. Bitte fangt nicht an, eure Bitcoin jetzt zu beleihen. Aber vielleicht im nächsten Bärenmarkt, wenn wir dann mal 60%, 70%, 80% runtergegangen sind, dann ist das ein guter Zeitpunkt, sich mit sowas zu beschäftigen.
Ja, guter Punkt. Wir haben bei uns so ein System, sowieso mit drei Töpfen. Also Topf 1 ist quasi das Kapital, das du, wenn du davon leben willst, oder hast du Topf 1, Topf 2. Da liegt halt 2 Jahres Rücklagen drin quasi, die auch leicht angelegt sind, schnell veräußerbar sind, und der dritte Topf ist dann, wie gesagt, kann man Bitcoin beleihen, über 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre läuft das Ding, schwankt, keine Ahnung, interessiert mich nicht, oder ich lebe von den anderen Töpfen, aber so geht so in die ähnliche Richtung. Jetzt willst du es aber mal ein bisschen plakativ nehmen, also nehmen wir mal Beispiel Nummer 1, ich bin, das vorangesprochen, sagen wir, ich habe eine Immobilie in der Schweiz, in Zürich, in wo auch immer auf der Welt, nehmen wir die 1 Million. Sitzt auf dieser Immobilie, die ist 1 Million wert. Jetzt finde ich das Konzept, was du jetzt erzählt hast, super interessant. Was ist jetzt die Möglichkeit oder welche Möglichkeiten habe ich aus deiner Sicht? Wie würdest du vorgehen, um mein Leben quasi zu verbessern?
Ja, also ich persönlich würde mir erstmal angucken, kann ich diese Immobilie steuerfrei verkaufen? Wenn ich nicht in der Immobilie wohne, und ich kann sie steuerfrei verkaufen, dann würde ich das natürlich tun und davon Bitcoin kaufen. Sagen wir aber, ich möchte die Immobilie nicht verkaufen, weil ich Teil einer Firma bin, weil das ist die Immobilie meiner Großmutter, die ich vermiete. Da gibt es ja viele Gründe. Dann würde ich erstmal sagen, Schritt 1, Mieteinnahmen in Bitcoin absichern, Instandhaltungsreserven aufbauen. Das ist einfach sinnvoll und praktisch, um sich auch abzusichern gegen die zunehmende Inflation im Fiat-System. Und dann würde ich mir angucken, wie ist die Immobilie finanziert, wie viele Schulden sind da drauf. Wenn die Immobilie frisch ist und, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren mit 1-2% finanziert wurde, ist eine Refinanzierung bei 4-6% natürlich nicht sinnvoll. Aber wenn die Immobilie vielleicht schon etwas abbezahlt wurde und man sich neues Kapital drauf leihen kann, dann würde ich definitiv eine Refinanzierung vornehmen, würde mir von dem zusätzlichen Kapital dann Bitcoin kaufen, weil dann kann man dieses illiquide Kapital, was ja in Immobilien sitzt, raushebeln und nutzen. Weil das ist ein großes Problem, und McKinsey hat einen ganz interessanten Report darüber geschrieben, 2021, müsst ihr mal auf Google gucken, McKinsey, the illiquidity of real estate. Das ist Teil eines langen Reports, da geht es über Vermögensstrukturen, und McKinsey beschreibt einfach, dass dieses ganze Vermögen, was in Immobilien steckt, extrem illiquide ist. Und das ist an sich auch problematisch. Und über die Refinanzierung kann man sich quasi raushebeln, behält die Immobilie und hat dann aber liquides Vermögen in Bitcoin. Das gibt auch geopolitisch etwas Arbitrage, wenn man zum Beispiel sagt, ich weiß nicht, die Schweiz ist wahrscheinlich noch das sicherste Land in Europa, und ich habe tatsächlich auch einige Freunde, die gerade aus Deutschland in die Schweiz ziehen. weil sie eben dort so einfach sich wohler fühlen, uns freier, als freier empfinden. Aber vielleicht haben die noch Immobilien der Eltern, die verwalten in Hamburg. Und da hatte ich auch schon einen Fall, wo ich mit einem Freund sozusagen mich unterhalten habe und habe gesagt, was du ja machen kannst, ist, refinanziere die Immobilie, halt Bitcoin, und solltest du aus irgendeinem Grund aus Europa verschwinden müssen, weil hier wirklich Dinge passieren, die dazu führen, dass man hier nicht mehr leben möchte, dann hast du so, kannst du die Bitcoin einfach mitnehmen. Und auch wenn dann ein totalitäres Regime an der Macht wäre, das dann deine Immobilie konfisziert, hast du immer noch die Möglichkeit, dich quasi zu bewegen. Und ich glaube, diese Optionalität im Vermögensaufbau ist auch sehr, sehr interessant, dass man zum einen dann vielleicht auch bei der Immobilie nutzen möchte, dass man ein persönliches Interesse daran hat oder gewisse Steuervorteile genießen kann, aber dann noch diese Optionalität und Liquidität mit Bitcoin.
Okay, aber das ist jetzt eine Immobilie, die ich nicht selber bewohne, die ich halte, wenn du sagst, Schritt Nummer 1.
Du kannst nicht drin wohnen. Fürs Refinanzieren, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, für die Refinanzierung kannst du im Grunde genommen auch wohnen, aber dann musst du natürlich genug Einkommen haben, um die Zinsen zu bezahlen, quasi für die Refinanzierung. Aber das gerade gilt für privat bewohnte Immobilien, die kannst du ja auch refinanzieren. Aber du hast recht, ich spreche oftmals auch aus der Sicht eines Asset Managers sozusagen.
Okay, also das heißt, aber Schritt Nummer 1 ist, wenn du eine zusätzliche Immobilie hast, die du nicht bewohnst, wenn sie steuerfrei ist, verkaufen, Bitcoin kaufen quasi. Nicht jetzt im Bullmarkt all in, sondern, aber das wäre mal deine bevorzugte Version 1. Und wenn man sagt, nee, ich will das Ding halten, dann einfach schauen, wie kann ich die beleihen bis zum gewissen Grad, was kriege ich von der Bank auch noch, oder? Und davon einen Teil Bitcoin kaufen plus die Einnahmen über die Mieteinnahmen auch noch in Bitcoin stecken. Stimmt das so? Habe ich es richtig verstanden?
Korrekt, ja, hast du richtig beschrieben.
Gibt es da irgendwie Schwellwerte, wo du einfach merkst, bis dahin würde ich gehen, ich würde nicht mehr. Du hast jetzt schon eine Zahl genannt, oder? 10% der Mieteinnahmen. Gibt es noch einen anderen, so ungefähr so einen Anhaltspunkt, der du gemerkt hast, das ist wichtig? Mhm. Was auch immer das ist.
Ja, eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, ist, dass also Bitcoin Mining kann genutzt werden, um Wärme zu erzeugen und Stromkosten zu senken. Und da gibt es eine Firma aus der Schweiz, Riot, die eben auch entsprechende Hardware anbietet. Und da würde ich auch empfehlen, als Investor, das Wichtigste ist es, Bitcoin zu kaufen und zu halten. Und dann kann man sich mit den anderen Dingen auseinandersetzen und auch warten, bis vielleicht der Markt die richtigen Produkte anbietet, damit man nicht zu viel Zeit verliert und sich auf das Stacken von Bitcoin konzentrieren kann. Weil das finde ich am wichtigsten aus der Sicht eines Investors, weil es geht ja dann um die Rendite. Genau. Und
ja. Was würdest du, wenn wir das als zweites Beispiel nehmen, wenn jetzt jemand Kapital auf der Seite hat und er oder sie oder die Familie überlegt sich, eine Immobilie zu kaufen, oder? Das ist ja, haben wir auch darüber gesprochen am Anfang. Immobilie, ich brauche die, weil mega wichtig und früher hatten wir Immobilien und ich will eine Immobilie und so weiter. Sagen wir, die haben 400.000 auf der Seite, mit dem Geld könnten sie sich theoretisch eine Immobilie kaufen in der Schweiz, 1 Million, 1,2 Millionen, was auch immer. So, jetzt ist diese Situation, eine Person, eine Familie, 400.000 auf der Seite, überlegen sich eine Immobilie zu kaufen. Wie würdest du, wie gesagt, keine Finanzberatung logischerweise, aber wie schaut dein Gedankenprozess aus? Wie würdest du jetzt an dieses Thema gehen?
Okay, weil dann würde ich sagen, das ist jetzt eine harte Aussage, aber für mich persönlich, Immobilien investieren ist tot. Also dann würde ich einfach Bitcoin kaufen. Für mich macht das eben keinen Sinn mehr. Also der Geschäftszweig Immobilie, der macht immer Sinn, wird immer Sinn machen, insbesondere wenn man Bitcoin integriert. Aber das Investieren in Immobilien auf der privaten Ebene ist für mich tot. Also ich würde das niemandem empfehlen. Da gibt es auch interessante Websites. Also ich habe eine Website, digitalrealestate.org. Da könnt ihr, wenn ihr Projektentwickler seid, eintragen, was passiert, wenn ich Bitcoin in meiner Projektentwicklung sozusagen mithalte. Wie verbessert das die Performance? Und dann gibt es noch den Bitcoin Fire Calculator. Und da können Leute mal eingeben, was passiert, wenn ich 400.000 Euro in Bitcoin spare, über 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Und dann könnt ihr auch mit ChatGPT sprechen, was passiert, wenn ich das Geld in Immobilien stecke. Und aufgrund dieser absoluten Knappheit und dieses sehr, sehr, sehr geringen Angebots von 21 Millionen schlägt eben nichts Bitcoin. Und das wird auch deutlich, wenn man mal anfängt, die Immobilien in Bitcoin zu bewerten. Wenn man sich mal anguckt, überhaupt, was besitze ich? Und wie entwickeln sich diese Werte in Bitcoin? Also ich bewerte nichts, was ich besitze, in Fiat. Nichts in Euro, Dollar, Franken, das mache ich nicht. Ich gucke mir alle paar Monate den Wert unserer Immobilien in Bitcoin an. So, und wenn wir mit den Immobilien keine Bitcoin kaufen können, dann macht es für mich keinen Sinn. Weil wir sind jetzt hier quasi, um Bitcoin zu generieren, nicht um irgendwie Fiat-Money zu machen. Das ist das alte System. Und so gucke ich halt auf jede Handlung von mir. Mache ich dadurch mehr Bitcoin? Wenn ich durch eine Handlung nicht mehr Bitcoin mache, führe ich die Handlung nicht aus.
Mega interessant. Was würde so abschließend, nehmen wir mal die Gegenperspektive ein. Was müsste passieren, damit dieser Ansatz nicht mehr funktioniert? Was müsste auf der Welt passieren? Was müsste monetär passieren? Was wäre sozusagen der Todesstoß gegen Bitcoin, gegen dieses Konzept?
Ich glaube, einmal, wenn die Physik, wie wir sie kennen, nicht mehr so funktioniert, wenn es keine physikalischen Grundsätze mehr gibt, wie beispielsweise Dinge, die du kannst ja auch, also bei Gold ist es einfacher, glaube ich, nachzuvollziehen. Auf der physischen Ebene, wieso wird Gold als Wertspeicher benutzt? Weil es selten ist, weil es auch Zeit überdauern kann. Also Gold kann ich ins Meer schmeißen, ein Schiff, das quasi untergegangen ist zwischen den, weiß nicht, Jamaika und den USA. 1500 schießt mich tot. Wenn du es heute findest, das Gold kannst du immer noch benutzen. Und wenn man sich dann einmal Computernetzwerke anguckt und sich überlegt, wie Computernetzwerke funktionieren, wie funktioniert Elektrizität? Wenn Elektrizität nicht mehr so funktioniert, wie wir es verstehen, wenn Computerschaltkreise nicht mehr so funktionieren wie die letzten 250 Jahre aufgrund unseres Verständnisses für Physik, dann kann Bitcoin auch nicht funktionieren. Aber wenn die Physik, so wie wir sie verstehen, weiterhin bestehen bleibt, dann wird Bitcoin nicht nur weiterhin existieren, sondern es wird eben das Geld sein, was sich am stärksten monetarisiert. Und das liegt daran, dass es an die physische Realität geknüpft ist. Bitcoin ist reales, echtes Geld, das über den Einsatz von Energie entsteht und dadurch gibt es Kosten, die damit verbunden sind. Somit hat Bitcoin auch Opportunitätskosten. Und das Geldsystem, in dem wir heute leben, ist ein künstlich aufobstruiertes System. Und ich würde auch die Frage da wieder umdrehen. Da würde ich mal die Gegenfrage so ein bisschen sagen, erklär du mir doch mal die Vorteile des Fiat-Systems gegenüber Bitcoin, weil manchmal nimmt man, glaube ich, den Status quo, in dem man lebt, als gegeben. Der ist aber gar nicht gegeben. Und das Beispiel, was ich immer gebe, ist, es gibt in China so eine sehr unschöne Praxis, vielleicht kennst du das, Gallenbeeren. Das sind Beeren, die in der Galle so bestimmte Sekrete, sind so große Braunbeeren, die haben bestimmte Sekrete in der Galle. Und die werden in Käfigen gehalten und kriegen dann so kleine, ja, Metallstäbe, die in die Galle eben gesteckt werden. Und so wird die Gallensäure extrahiert und das wird sehr, sehr, sehr teuer verkauft. Es ist ganz brutal und Tierquälerei. Aber wenn diese Tiere dann in Freiheit sind und so aus dem Käfig rausgehen, dann gehen die wieder zurück in den Käfig. Die wollen also nicht aus dem Käfig raus. Und das dauert Monate bis Jahre, bis man sie dran gewöhnt hat, aus dem Käfig rauszugehen. Weil obwohl sie im Käfig gefoltert wurden, der Käfig das ist, was sie kennen. Und wenn sie sich da rausbewegen, haben sie ein Gefühl, dass ich fühle mich nicht mehr wohl. Es ist etwas anderes, als ich kenne. Und so würde ich das Fiat-System beschreiben. Wenn man also innerhalb des Fiat-Systems denkt, dann ist es natürlich schwierig nachzuvollziehen, warum Bitcoin, dieses freie System, besser funktioniert. Wenn man aber, und das finde ich eben so interessant, auf der praktischen Ebene Bitcoin mal nutzt, und das ist ja bei mir passiert, weil die Aussagen, die ich jetzt treffe, das sind alles Aussagen, die treffe ich aufgrund von Erfahrung. Also das ist jetzt keine, es gibt natürlich auch ganz theoretische Aussagen, die ich treffe, aber das meiste von dem, was ich teile, basiert auf Erfahrung. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Bitcoin im Cold Storage für zum Beispiel Instandhaltungsreserven 10-mal besser funktioniert als Geld auf der Bank, das über die Zeit an Wert verliert. Und deswegen, ich gucke gar nicht so sehr auf die positiven Eigenschaften von Bitcoin, ich gucke auf die negativen Eigenschaften des Fiat-Systems. Und selbst wenn Bitcoin in 100 Jahren nicht mehr existiert oder in 20 Jahren nicht mehr existiert, was sind die Opportunitätskosten, wenn ich jetzt mich nicht damit beschäftige? Und die sind halt sehr, sehr, sehr hoch.
Mega spannend. Ich glaube, da können wir schon lange drüber diskutieren. Jetzt zum Schluss, wo finden die Leute mehr Informationen über dich? Du schreibst auch ein Buch, aber ich glaube, du bist noch nicht ready, aber kannst du dazu schon was sagen? Ja, unbedingt auch, wo findet man dich? Du hast schon ein paar Webseiten genannt, die werden wir auch alle unten verlinken. Ja. Zwei, drei Worte zum Buch, wo findet man dich, etc.
Sehr, sehr gerne. Also ich wollte das Buch eigentlich schon jetzt fertig haben, aber es dauert länger. Man kennt es ja, wie das immer so ist. Das Buch heißt Digital Real Estate, das ist der Arbeitstitel. Es sind drei Kapitel. Im ersten Kapitel geht es um die Investmentthese Bitcoin als digitale Immobilie. Im zweiten Kapitel geht es ganz praktisch um die Integrierung von Bitcoin in die Projektentwicklung und das Halten, das Managen von Immobilien, das Bauen. Und das dritte Kapitel, und da bin ich gerade drin, da geht es um die sozioökonomischen Auswirkungen. Was passiert, wenn Bitcoin die Immobilie als Kreditsicherheit ablöst? Was passiert mit Wohnraum? Kann es günstiger werden? Deflation versus Inflation und solche Dinge. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, auf meiner Website leonwankum.com, da trage ich alle meine Publikationen zusammen. Da findet ihr auch einen Link ganz unten zu meinem Newsletter leonwankum.substack.com und da schreibe ich auf Englisch einmal im Monat sehr detailliert über Themen im Bereich praktische Anwendung von Bitcoin, eben auch im Investmentbereich, Immobilienbereich, aber auch über Philosophie und Ethik. Und dann perfekt. Twitter, Nostra, die bekannten sozialen Plattformen.
Perfekt. Werden wir alles unten verlinken, was du uns schickst an Links. Ja, Leon, herzlichen Dank für deine Zeit. War super, super interessant. Ich glaube, das müssen wir unbedingt mal wiederholen. Vielleicht bist du mal in der Schweiz, das wäre mega nice. Ja. Danke dir wirklich vielmal für deine Zeit. War mega. Und freue ich da draußen. Gebt uns mal Feedback. Gerne könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Auch gerne Pushback, wenn ihr nicht davon überzeugt seid vom System von Leon. Das hilft uns immer wieder. Auch fürs nächste Mal haben wir eine Diskussionsgrundlage. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend. Euch auch da draußen. Macht's gut. Ciao, ciao.